Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Wir wollen heute unser Eheseminar halten hier in Dresden. Wir wollen beginnen mit einer kleinen Morgenandacht. Wir haben einen Text vor uns aus dem ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel. Da heißt es: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist eine sehr interessante Bibelstelle, liebe Schwestern und Brüder. Das ist eine Stelle aus dem Schöpfungsbericht der Bibel. An dieser Stelle geht es nämlich um eine Selbsteinschätzung Gottes, eine Selbstbewertung. Er hat ja bei der Schöpfung praktisch immer wieder seine Wertungsnote unten drunter geschrieben, an jedem Tag, an jedem Schöpfungstag. Wenn er etwas geschaffen hatte, nach jedem Schritt, wenn er die Tiere geschaffen hat, die Bäume, die Sträucher und so weiter, dann sagt er am Abschluss des Tages: Und siehe, es war sehr gut. Note 1, würden wir sagen in der Schule. Hier sind wir an der Stelle, im zweiten Kapitel, Vers 18, wo einmal nicht die Note 1 steht, sondern da sagt Gott selbst: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, dass der Mann allein ist, der Adam. Also bei der Erschaffung des Mannes, da gab es offenbar kein sehr gut, sondern bestenfalls, oder sagen die Note 3, gut, nicht gut, das ist befriedigend. Gemeint ist Adam an dieser Stelle. Und auch hier ist es so, dass Gott nicht gleich von vornherein sagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, der Mann allein ist, sondern er sagt das, nachdem er ihn eine Testphase durchlaufen lassen hat. Man muss den Text ja mit Bedacht lesen. Manche sind dadurch irritiert, dass da erst im Vers 19 folgende davon die Rede ist, dass Adam die Tiere mit Namen belegt, dass er das tun soll. Man denkt dann, das ist hinterher gewesen. Aber nein, das ist eigentlich vorher geschehen. Die Testphase war vorher, bevor Gott diese Feststellung trifft. Es ist nur im hebräischen Erzählstil so aufgebaut, dass man zuerst das Ergebnis sagt und anschließend schildert, wie man zu dem Ergebnis gekommen ist. Das merkt man im Alten Testament, wenn man es genau beobachtet, an vielen Stellen. Das passiert oft im Alten Testament. So ist es auch hier. Adam bekommt von Gott den Auftrag, sich um die Tiere zu kümmern und über die Schöpfung zu herrschen. Er lässt die Tiere vor sich antreten und er bekommt sie vorgestellt und gibt ihnen Namen. Aber er stellt fest, dass es keinen Partner unter ihnen gibt, der ihm gleichwertig ist, der geeigneter Partner für ihn sein könnte. Das ist der Unterschied, nebenbei gesagt, zu manchem Haustierbesitzer von heute, der meint, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Und der sich deshalb einen Hund oder eine Katze zulegt, weil er mit denen besser auskommt, weil er da etwas sagen kann ohne Widerrede. Aber das ist ein anderes Problem. An dieser Stelle ist es so, dass der Mensch, der Adam, an den Tieren kein Gegenüber findet. Er findet keine entsprechende Hilfe, wie es wörtlich heißt. Und deshalb greift Gott zu einem Mittel, das unsere Politiker oft einsetzen. Er macht sozusagen eine Nachbesserung. Er schafft die Frau. Es ist kein Zufall und es ist auch kein Fehler, der ihm da unterlaufen ist, sondern es ist Gottes Wille, dass hier die Frau geschaffen wird. Und es ist nicht so, wie Matthias Claudius einmal scherzhaft gesagt hat: Ach du armer Adam, du, dein erster Schlaf war deine letzte Ruhe. So ist es nach Gottes Plan nicht. Es ist Gottes Wunsch und Wille, dass der Adam eine Eva bekommt, als ein ebenbürtiges Gegenüber. Und wir sollten deshalb unseren Frauen dankbar sein und sie als Geschenk unseres Schöpfers annehmen. Und die Frauen ihre Männer ebenso. Das heißt erst einmal vorab: Sexualität, das heißt, dass es zwei verschiedene Geschlechter unter den Menschen gibt, das ist etwas Positives, etwas Gutes. Es ist etwas von Gott Geschaffenes, wofür wir dankbar sein dürfen. Es ist jedenfalls nicht das, was die Bibel immer wieder mit Fleisch beschreibt, gerade im Neuen Testament. Es gibt ja viele Leute, die, wenn da vom Fleisch die Rede ist und von Lüsten und Begierden des Fleisches, die da immer nur an Sexualität denken. Die ist sicher auch mit gemeint dabei, aber nicht nur, sondern da ist unser ganzes sündliches Wesen gemeint, das durch den Sündenfall verdorben ist. Dazu gehört auch etwa unsere Streitlust oder unsere Besserwisserei, unsere Unversöhnlichkeit, unser Neid, die Gehässigkeit oder bei manchen auch die Gottlosigkeit. Das alles meint die Bibel mit diesem großen Ausdruck Fleisch, nicht etwa nur die missbrauchte Sexualität. Die Bibel redet sehr positiv über Sexualität und über die menschliche Geschlechtlichkeit. Der liebe Gott ist, wie jemand mal gesagt hat, kein englischer Puritaner des 18. Jahrhunderts, der verschämt, verschweigt, dass es verschiedene Geschlechter gibt. In der Bibel schämt man sich nicht seines Körpers, wie man das im 19. Jahrhundert oft getan hat. Schon da wird offen und sehr direkt, sondern da wird sehr offen und direkt über Sexualität geredet. Aber nicht zuchtlos, nicht abwertend und nicht in den Schmutz ziehend, nicht spottend und nicht gemein. Es gibt herrliche Liebesgeschichten in der Bibel. Eine vielleicht weniger bekannte ist die von Isaak und Rebekka in 1. Mose 24. Da heißt es, nachdem die Braut auf recht umständlichen Weg endlich zu Isaak gelangt ist, am Schluss des Kapitels, und Rebekka wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Ein kurzer Satz, in dem aber allerhand drinsteckt. Denn wir lesen dann zwei Kapitel später, als Isaak bei Abimelech wohnt und er vor Abimelech seine Frau als seine Schwester ausgibt, so wie das sein Vater Abraham auch schon getan hat, um sich selbst zu schützen und sie auch, da stellt Abimelech eines Tages fest, dass die beiden doch nicht Geschwister sind. Und wie kommt das? Er stellt das bei der Gelegenheit fest, als er durchs Fenster sieht, in das Zelt hinein, wie Isaak mit Rebekka scherzte, wie Luther sehr schön übersetzt. Die beiden hatten ihren Spaß aneinander. Da ist das gleiche Wort gebraucht, was im Namen Isaak drin steckt, Chatzak. Spaß haben, Freude haben. Sie hatten beide aneinander Freude. Bis heute sagt man, was sich liebt, das neckt sich. Da ist was dran. Das ist schon in der Bibel so. Es war jedenfalls so, dass Abimelech sofort merkte, das sind nicht Geschwister, die da miteinander umgehen, sondern die beiden sind verheiratet. Und da ist die ganze Sache aufgeflogen. Sexualität ist etwas Gutes. Sie ist von Gott erfunden worden. Er hat unsere Geschlechtsorgane konstruiert und er hat sie auch designt. Er hat sie so sinnvoll und so schön eingerichtet. Wir brauchen uns deshalb nicht damit zu verstecken, sondern die Sexualität, wenn sie richtig praktiziert ist, kann ein Stück Himmel auf Erden sein. Wir sollten sie deshalb nicht verachten, aber wir sollten sie auch nicht durch unseren Missbrauch zerstören. Und dies geschieht etwa, wenn zwei oder drei Dinge geschehen, auf die ich noch kurz hinweisen will. Das geschieht etwa, wenn es ist Missbrauch und es besteht die Gefahr, die heute besonders groß ist, dass man die Sexualität außerhalb des von Gott vorgegebenen Rahmens praktiziert. Das heißt außerhalb der Ehe. Gott weist der Sexualität einen Platz zu, einen geschützten Raum, in dem sie gedeihen soll und kann. Und das ist die Ehe. Das ist wie mit einem Gewächshaus. Sexualität ist wie eine zarte Pflanze, die man nicht im Frost draußen stehen lassen kann, sondern die zunächst und überhaupt im Gewächshaus gedeiht. Damit sie sich entfalten kann, braucht sie Umweltbedingungen. Und dafür hat Gott die Ehe geschaffen, sie uns gegeben. Wer das missachtet, der schadet sich selbst. Der bereitet sich und anderen unendlich viel Schmerzen. Ein zweites Missverständnis gibt es an dieser Stelle, das hier abzuwehren ist. Es gibt nicht wenige, die heute meinen, von der Schöpfungsgeschichte herkommend, die Frau ist ja später geschaffen worden als der Mann. Sie ist also bestenfalls der Ersatz, die Hilfe, die Krücke für den Mann, die Nachbesserung, also etwas Minderwertiges. Und man muss sagen, Luthers Übersetzung verleitet auch ein bisschen zu diesem Missverständnis, wenn er sagt, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei. Wörtlich ist da von einer Hilfe die Rede, die ein Gegenüber für ihn ist. Aus dem Vergleich mit den Tieren wird das deutlich. Bei den Tieren gibt es eben keinen gleichwertigen Partner, keinen, dem der Mensch auf Augenhöhe begegnen kann. Jetzt, bei der Frau, findet er einen Gesprächspartner, einen Teilhaber. Und deshalb freut sich der Adam so, als er die Eva zum ersten Mal sieht. Das hat nichts zu tun mit der Unterordnung der Frau, die auch in den biblischen Grundsätzen, zu den biblischen Grundsätzen gehört. Das ist keine Abwertung dieser Unterordnung. Es ist eine Einordnung in einen vorgegebenen Rahmen. Man hat diese Unterordnung, die da in der Bibel geboten ist, in früherer Zeit oft missverstanden und missbraucht. Die ganze Emanzipationsbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts, der Feminismus, sind Reaktionen auf diesen Missbrauch, überzogene Gegenreaktionen. Der biblische Gedanke, der in dieser Unterordnung steckt, ist der, der von Christus herkommt. In Epheser 5, 21 folgendes sagt es Paulus einmal sehr deutlich: Die Männer sollen ihre Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und die Frauen sollen ihren Mann achten, sagt Paulus, an derselben Stelle, so wie Christus die Gemeinde achtet und sich für sie gegeben hat. Tiki Küstenmacher, der bekannte Karikaturist, hat hübsche Karikaturen darüber gezeichnet. Da sagt man an einer Stelle, an dieser Stelle, nämlich in Epheser 5, bürstet Gott beide, Mann und Frau, gegen den Strich. Er schreibt ihnen beiden etwas ins Stammbuch, was ihnen besonders schwer fällt. Der Frau schreibt er ins Stammbuch, dass sie ihren Mann achten soll. Das fällt nicht ganz leicht bei all den Macken, die er hat. Und dem Mann sagt er, dass er seine Frau lieben soll. Das fällt auch manchmal nicht leicht, gerade wenn die Frau auch so ihre Launen hat. Aber er gibt ihnen dafür eine Richtmarke. Das, was Christus getan hat, das soll unser Vorbild sein. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie gegeben. Daran sollen und wollen wir uns orientieren. Daran wollen wir uns ausrichten mit unserer Eheführung. Wir beten. Herr unser Gott, du hast uns zusammengeführt und uns einander anbefohlen, zum Beispiel in der Ehe. Wir sollen uns gegenseitig auf unserem Lebensweg helfen. Hilf mir, dass mir das an dem Menschen gelingt, den du mir anvertraut hast oder anvertrauen willst. Schenke uns Liebe aus der Liebe, die du der Gemeinde gegeben hast und mit der du sie geliebt hast. Lass es unser Ziel sein, dass wir unseren Ehepartner mit uns in den Himmel bringen. Amen.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de